Ja, willkommen in der Runde. Heute zu einer neuen Episode von Super Mind Sunday, dem Podcast der Entrepreneurs Organization Berlin. Und heute freue ich mich, zu Gast zu haben, den Paul Schwarzenholz, Co-Founder von Zenloops. Paul, hi, herzlich willkommen.
Hallo Miro, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Super, mich freut es auch. Paul, wahrscheinlich, dich kennen die meisten. Vielleicht kannst du ein, zwei Worte zu sagen. Ich kenne dich natürlich noch so aus vergangenen Stationen. Du hast Flaconi aufgebaut, sehr erfolgreich an die ProSieben Mediengruppe verkauft. Jetzt das aktuelle Zenloops-Projekt. Aber ich glaube, wir sind uns auch schon bei dem einen oder anderen Angel Investing über den Weg gelaufen. Erzähl doch mal kurz dazu.
Ich glaube, der relevante Teil hat gestartet vor dieses Jahr exakt 15 Jahre, und das ist so wahrscheinlich sogar, das muss im Juli gewesen sein, als ich in Leipzig angekommen bin, um mein Studium an der Handelshochschule, das Masterstudium zu beginnen. Und der Beginn begann damit, dass ich in meine Wohnheimwohnung gekommen bin, wo ich irgendwie zugewiesen wurde und den Björn kennengelernt habe, der im gleichen Semester wie ich angefangen hat. Und wir haben uns eine Wohnung geteilt, Studentenwohnheim, und in der HL-Zeit super viel Zeit miteinander verbracht, sind enge Freunde geworden. Und nach der HL-Zeit war es so, dass der Björn zu Dirk Graber, also zu Mr. Spex, auch EO-Member gegangen ist und dort in der Anfangszeit das Marketing mit aufgebaut hat. Danach zu Procter nach Frankfurt, um nochmal die Marketing-Schule von so einem großen Konsumgüter-Player zu lernen. Und ich bin in die Beratung zu Bain gegangen. Und sozusagen da auf beiden Seiten beginnt das, was wir jetzt machen, weil Björn hat bei Procter das Glück gehabt, auf die Marken Gucci und Dolce & Gabbana als Parfümverantwortlicher zu kommen für den deutschsprachigen Raum, und hat gesehen in der Kombination, okay, er hat vorher Brillen gemacht, online Brillen verkauft bei Mr. Spex und jetzt Parfüm verkauft, dass es für ihn keinen guten Partner auf der Shop-Seite gab, der Parfümprodukte ordentlich verkauft hat im Internet. Und irgendwann rief er mich an, das war so zweieinhalb Jahre, nachdem er und ich wir unsere Jobs begonnen hatten und eigentlich das nächste Assignment anstand, für ihn Wechsel nach Genf, für mich der Promotionslief, der Bekannte aus der Beratung, und fragte, ob wir uns nicht mal den Beauty-Online-Markt anschauen wollen, und er hat da eine Idee und glaubt, dass wir da gut was gründen könnten. Ja, und das haben wir uns angeschaut und sind dann damit losgelegt, haben im Prinzip unsere Jobs gekündigt, sind nach Berlin gezogen und haben mit unserem ersten Baby gestartet, Flaconi, was ein Online-Shop für Beauty-Produkte war. Ich habe vorher in der Beratung bei Bain viel einmal Private-Equity-Beratung gemacht, aber auch relativ viel zu dem Thema NPS mitgemacht. Und bei Flaconi sind wir losgelegt und mussten erstmal verstehen, wie kriegen wir eigentlich die Hersteller dazu, dass sie uns beliefern. Das war so die große Herausforderung im Markt. Das haben wir gelöst, sozusagen. Wahrscheinlich damit könnten wir schon einen eigenen Podcast füllen mit der Frage, wie kriegt man die Hersteller dazu bewegt, dass sie einen beliefern. Und irgendwann gab es den Ritterschlag, dass Chanel als die attraktivste Marke in der gesamten Luxuswelt gesagt hat, okay, wir wollen mit euch arbeiten. Und sind wir mit denen live gegangen. Flaconi, sozusagen, gab es Auf und Abs, wie das jeder von den Rollern gut kennt. Es ist ein Rollercoaster, und ich glaube, dadurch, dass wir tatsächlich aber das zu zweit gemacht haben, bleiben uns die Aufzeiten deutlich mehr in Erinnerung, und die sozusagen die Downzeiten, die kann man ja geteilt oder konnten wir miteinander teilen, wodurch sie nur noch halb so schlimm waren. Wir haben dann Flaconi nach einigen Jahren verkauft an einen unserer Shareholder, ProSiebenSat.1, die das Geschäft immer noch erfolgreich fortführen. Sozusagen machen sie echt gut. Also dieses Jahr schätzungsweise 300, 400 Millionen Umsatz in Deutschland, womit Flaconi der zweitgrößte Beauty-Retailer, nicht nur online, sondern Beauty-Retailer in Deutschland sein dürfte nach Douglas. Und wir haben aus Flaconi raus wieder neu gegründet, unser zweites Baby Zenloop, was eine Plattform zum Managen von Kundenerfahrung ist. Quasi, wir bauen jetzt genau das, was wir damals gerne gehabt hätten als Flaconi-Geschäftsführer.
So ein Export-Out, sehr gut. Wie lange warst du eigentlich dann noch begleitend, wenn man so ein Exit hingelegt hat? Da kribbelt es ja meistens ein bisschen unter den Fingern.
Ja, zumal wir auch schon die Idee zu Zenloop, die hat sich relativ frühzeitig eingestellt bei uns. Wir sind nach dem Verkauf noch ein Jahr genau dabei geblieben. und haben das Jahr genutzt, um eine Übergabe zu machen. Hatten die Jungs von Scale-Ups bei uns mit als Berater mit dabei, mit dem wir quasi das Leadership-Team, ohne dass sie es damals wussten, vorbereitet haben darauf, dass wir irgendwann nicht mehr da sind, Kultur verfestigen oder sozusagen explizit machen und die neuen Geschäftsführer mit einarbeiten. Und das war nach einem Jahr getan. Wir sind rausgegangen und haben es übergeben. Und tatsächlich ja, hat das relativ stabil danach auch weiter funktioniert.
Es ist, glaube ich, wahrscheinlich auch ein sehr spezieller Markt, kann ich mir vorstellen. Ja, also auf der einen Seite mit Sicherheit von der Zielgruppe her sehr, sehr spitz, ja, oder wie man es halt nimmt, ja, aber kann sich die Käuferschaft gut vorstellen. Wahrscheinlich auch inzwischen hochmobil, habe ich irgendwo gelesen. Ja, also ja. 90% der Umsätze passieren wahrscheinlich irgendwie am Smartphone. Und ich weiß nicht, wie das zu der Zeit war, als ihr gestartet seid. Ja, aber sicherlich super spannende Learnings. Und sag mal jetzt aktuell bei euch, wie habt ihr euch bei Zenloop dort aufgeteilt? Also was ist so dein Schwerpunkt, Berit? Hat sich das geändert jetzt im Vergleich zu Flaconi?
Ja, das hat sich ein bisschen geändert. Bei Flaconi waren wir so aufgeteilt, dass Björn alle Kunden relevanten Aspekte gemacht hat, beziehungsweise das heißt in dem Fall vor allen Dingen die ganzen Marketingkanäle ausgesteuert und den Shop-Betrieb als die beiden großen Themen. Und ich habe bei uns sozusagen mehr die Operations gemacht, also geguckt, wie kriegen wir die Ware zum Kunden, wie kriegen wir einen guten Kundenservice hin, Einkauf, welche Produkte kommen rein und so weiter. Das sind natürlich jetzt sozusagen thematisch erste Sachen, die nicht zwingend im Softwarebereich relevant sind. Und wie wir uns jetzt aufgeteilt haben, ist, dass Björn wieder für die Kunden zuständig ist. Das heißt, er macht Marketing, er macht Vertrieb und er macht das sogenannte Success Management, also sicherstellen, dass diejenigen, die wir als Kunden gewonnen haben, tatsächlich dabei bleiben und mit uns extrem erfolgreich werden. Und ich bin bei uns für Operations wieder zuständig, Legal, Finance, Accounting plus das Produkt. Was wollen wir eigentlich bauen? Und das kommt sozusagen wahrscheinlich von der Logik her daher, dass ich bei Flaconi auch für die NPS-Themen zuständig war und das natürlich bei Bain vorher gesehen habe. Dass ich da sozusagen jetzt auch viel, viel eigener Kunde bin letzten Endes.
Wie lange bist du eigentlich schon bei IO? Wann bist du dazugekommen?
Habe ich mich auch gefragt. Also gefühlt seit 2011 vielleicht. Ich weiß, der Dirk damals sozusagen, und da super, wenn man gute Business Angels hat, der hat uns recht frühzeitig zu IO gelotst, damals noch im Accelerator. Und da sind Björn und ich und inzwischen auch unser dritter Co-Founder bei Zenloop, Lukas, der ist vor 4 Jahren zum Start dazugekommen, er macht die ganzen technischen Dinge. Der kommt sozusagen, ist primär in Polen unterwegs, 50% Polen, 50% Berlin und ist jetzt inzwischen im polnischen Chapter. Also wir sind jetzt alle drei überzeugt wie Ola und machen das, verfolgen das gerne weiter.
Ja, wunderbar, du hast ja noch ein paar Jahre vor dir, da kannst du dich super engagieren. Hast du irgendwie besondere Hobbys oder Sportpokale, denen du hier permanent nachjagst? Was kannst du da erzählen?
Ich glaube, die letzten Jahre waren viel durch Arbeiten geprägt. Erste Gründung, zweite Gründung. Jetzt gerade kommt das Segeln, alte Leidenschaft wieder dazu. Das ist auch etwas, was ich sozusagen bei IO realisiert habe oder reflektiert habe, dass die Sachen, die mir früher als Kind viel Spaß gemacht haben, dass mir die immer noch Spaß machen. Hat auch den Vorteil, dass man nicht direkt bei Null startet, das finde ich auch ganz gut. Das heißt, Segeln mache ich gerade wieder und ich habe vor 3 Jahren, da war das noch ein deutlich aktiveres Hobby, ein Charity-Event mitgegründet, den Gründerball, wo wir versuchen, über ein Event Fundraising zu machen für Initiativen, die Unternehmertum bei Kindern und Jugendlichen fördern. Das ist dieses Jahr jetzt in Corona-Zeiten eher ein ziemlich passives Hobby.
Den Ball machen wir dieses Jahr nicht. Der Zoom-Ball, den haben wir noch nicht gesehen. Ja, das nee.
Aber der kommt nächstes Jahr hoffentlich mit Sicherheit wieder. Und ja. Der nimmt dann auch so ein bisschen Zeit ein, also das kleine Ehrenamt.
Darf ich dich ja nochmal packen, weil das ist ja wirklich ein starkes, spezielles Hobby. Ne? Ich bin sogar ganz langweilig. Ne? Ein bisschen segeln, ein bisschen joggen und Marathon, so eher die 0815. Aber einen Ball zu gründen, da müssen wir noch ein bisschen ausholen. Wie kommst du dazu?
Ja, tatsächlich ist es ganz ursprünglich egoistischer Grund. Zum einen, weil ich selber gerne tanze und ich mochte Bälle schon immer gerne. Und die gibt es in Berlin nicht. Ich glaube, sozusagen die Ballkultur ist irgendwie mit dem Krieg und der Zeit danach verschwunden aus Berlin. Und ja, ich glaube, wie das dann so ist als Entrepreneur, wenn man irgendwie da einen bestimmten Need hat, dann erfüllt man sich den einfach selber. Und dann haben wir damals mit Therese Köhler zusammen die erste Version vom Ball aufgesetzt und also auch ein bisschen gucken, irgendwie kriegen wir das jetzt hin. Irgendwie noch nie so ein großes Event organisiert. Und das hat im ersten Jahr echt unter so ein paar Schmerzen hat das ganz gut geklappt, aber es war echt, es war ein bisschen anstrengender Prozess. Und das hat sich die Jahre danach quasi jetzt quasi als Institution ist es dann immer weniger Aufwand geworden. Und das, was wir damit erzielen können, immer sozusagen immer größer und besser. Inzwischen sind dann Verena Fauster, Philipp Fauster, Tom Fischer mit dabei, die das mit organisieren, größere Mannschaft. Und das, glaube ich, etabliert sich weiter. Es macht einfach Spaß. Tatsächlich auch ein schönes Event, auch für den Freundeskreis, weil das ein tolles Event ist, wo alle zusammenkommen können und einfach einen schönen Abend haben. Und das macht schon sehr viel Spaß zu sehen, abends, wie happy die Leute sind, wenn sie auf der Tanzfläche sind oder an der Bar stehen und irgendwie viel miteinander schnacken. Und manche tanzen halt nicht. Und irgendwie man dann nachts um 4 Uhr die Letzten rauskehren muss, weil man dann auch tatsächlich nochmal aufhören muss.
Ich würde mich auf den sozialen Teil da fokussieren. Du hast jetzt 2 Jahre Vorbereitungszeit. Beim nächsten Mal lässt es richtig krachen. Das finde ich gut. Wenn du ein bisschen in die Vergangenheit bei dir greifst, erzähl uns mal noch so ein paar Anekdoten. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Weißt du es noch?
Oh, in der Schule war es Deutsch und Geschichte, also eigentlich Geschichte. Ja.
Hast du irgendwie Filme, die du häufiger gesehen hast?
Das muss jetzt aber unter uns bleiben.
Ja,
Dirty Dancing habe ich relativ gerne geschaut.
Oh.
Passt aber
das passt zu auch. Das wollte ich gerade sagen.
Ich glaube, alles, was so in Richtung Tanz und Bewegung geht, das habe ich immer gerne gesehen. Also ich bin jetzt unter anderem, also Ball mag ich gerne, aber ich gehe sehr aktiv und gerne auch ins Ballett. Wir haben jetzt beim letzten Gründerball auch das Berliner Staatsballett und zwar die beiden oder zwei der wichtigsten Tänzer bei uns als Tänzer auch da gehabt, die dort performt haben, was mich natürlich extrem gefreut hat, weil ich echt eine große persönliche Liebe zum Ballett habe, also alles, was in Richtung Tanz geht. Ich tanze jetzt selber kein Ballett, habe ich auch keine Ambition, aber so ein bisschen schwoben und Leuten zuzusehen, wie sie tanzen und dann alles, was dazugehört, die ganze Disziplin, die dahinter steckt, je leichter es wirkt, desto härter ist es eigentlich für die Tänzer eigentlich schon. Echt extrem faszinierend.
Musikalisch bist du wahrscheinlich auch getrimmt. Lieblingsbands, Lieblingssänger, was kannst du da sagen?
Ich höre zum Arbeiten immer die gleiche Playlist. Das ist immer die gleiche Playlist. Ich höre nichts anderes, von dem her. Es ist recht einseitig.
Du bist einer von denen, die das schaffen, ja? Also wirklich die ganze Zeit im Hintergrund hast du was laufen.
Ja, und immer die gleiche Playlist. Das ist aber auch so, wenn ich die Playlist, sozusagen, wenn ich das aufsetze, dann gehe ich halt in den Tunnel rein.
Aha, okay. Es gibt sogar Leute, die hören Podcasts während der Arbeit. Das finde ich faszinierend. Ich kann das natürlich immer alles unterschreiben, aber ich schaffe es nicht während der Arbeit. Dann würde ich sagen, schalten wir mal einen Gang nach oben. Wie sieht es denn jetzt aktuell? Du hast gerade angesprochen, es gibt natürlich viele Bereiche, die jetzt irgendwie betroffen sind. Ne? Corona, Lockdown, erstmal Vollkatastrophe, dann hebt sich das. Und dann gab es irgendwie wieder so Ergebnisse. Ne? Die einen, die irgendwie direkt betroffen sind und auch nachhaltig, wenn ich so an die Reisebranche denke. Und dann gibt es irgendwie die anderen, die eher auf der E-Commerce-Seite unterwegs sind. Gibt es ein paar klare Gewinner. Wie hast du eigentlich businessseitig, aber eben auch privat jetzt das Thema Corona-Lockdown erlebt, überstanden? Wie hat euch das geprägt?
Die Private- und Business-Seite sind ein bisschen unterschiedlich. Die Business-Seite war bei uns, wie vermutlich bei vielen, war erstmal ein Schock, so im März zu realisieren, dass keiner weiß, wie es irgendwie in 2 Wochen, 4 Wochen, 8 Wochen oder irgendwie in einem halben Jahr aussieht. Und da haben wir uns erstmal auf das Schlimmste eingestellt und das Team darauf vorbereitet, dass das Schlimmste passieren kann. Bei uns hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass es uns nicht negativ trifft oder zumindest nicht sehr negativ trifft. Das heißt, wir haben weiterhin neue Kunden gewonnen und unsere Kunden sind dabei geblieben. Und das liegt einfach auch an dem Produkt, was wir haben, weil wir mit unserem Produkt Unternehmen helfen, ihre Kunden zu behalten, Kunden, die abspringen, zurückzuholen, Kunden, die sehr happy sind, zum Weiterempfehlen zu bringen. Das funktioniert so gut, dass das tatsächlich von unseren Kunden, wir haben nicht einen einzigen Kunden verloren in der Zeit und tatsächlich auch ein paar Kunden gewonnen, die hart von Corona getroffen sind, aber gesagt haben, das ist halt ein Bereich, in den wir investieren. weiß nicht, Thalia zum Beispiel ist in der Corona-Zeit als Kunde dazugekommen oder na gut, HelloFresh ist jetzt, die haben eher profitiert. Und es gibt auch viele Bereiche, die ja nicht so betroffen sind. Ne? Energie Baden-Württemberg beispielsweise auch als Kunde dazugekommen, die, glaube ich, die das wahrscheinlich nicht so stark berührt. Und das war für uns als Team schon eine Herausforderung. Wir sind da stärker draus hervorgegangen, weil das Team echt gut zusammengerückt ist. Und das war ganz gut. Und privat fand ich die Erfahrung, mehrere Monate von zu Hause aus arbeiten, eher gut. Mir hat das Spaß gemacht. Die Wohnung sieht besser aus als vorher. Viel Zeit mit meiner Freundin verbracht. Ich glaube, es ist ganz, ganz interessant. Man spart schon Zeit, wenn man nicht zur Arbeit fahren muss, sondern wenn man schon mit 3 Uhr anfangen kann.
Ja, und hast du irgendwie oder habt ihr euch verändert, auch firmenseitig und behaltet jetzt Sachen bei? Es gibt ja Leute, die haben vermeintlich irgendwie Arbeitsplätze umgestaltet, ja, legen jetzt viel Mehrwert, schaffen da irgendwie mehr Möglichkeiten für Homeoffice oder forcieren das oder andere Arten der Arbeitsweise, mehr Flexibilitäten. Habt ihr da für euch was mitgenommen? Gibt es da auch positive Aspekte?
Na schon, wir haben sozusagen bei uns ein Drittel des Teams hat sowieso remote gearbeitet. Unsere Entwickler sind fast alle remote, die aus verschiedenen Ländern arbeiten. Und das haben wir jetzt für uns erkannt, dass das für viel mehr Bereiche funktioniert. Nicht für alle, aber für viel mehr Bereiche, dass wir sagen, irgendwie bestimmte Funktionen stellen wir, also können wir halt viel internationaler sourcen und sind auch bereit mit, quasi wo wir vor einem halben Jahr Leute nicht eingestellt hätten, die nicht in Berlin sind, würden wir jetzt ganz klar Leute auch einstellen, die von mir aus Rumänien raus arbeiten und genau den gleichen Job machen. Ich glaube, das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich eine viel höhere Flexibilität, was Homeoffice angeht. Wir werden nicht zum alten Modell zurückkehren können und auch nicht wollen, dass man jeden Tag im Office ist und dann nur in Ausnahmefällen zu Hause ist, sondern dass man das noch besser an seinen eigenen Lifestyle heranpassen kann. Und drittens haben wir aber auch erkannt für uns, ein reines Homeoffice-Modell, ein reines Remote ist etwas, was wir nicht wollen, weil zu viel vom Teamgefühl verloren geht. Und wir, am Ende wollen wir halt nicht nur irgendwie einen Job machen, sondern wir wollen halt mit den Leuten auch Zeit verbringen. Und das kam auch ganz klar aus dem Team, die gesagt haben, wir müssen halt irgendwie, wir wollen auch socializen. Das ist enorm wichtig. Und auch diese Stimmen zu hören und zu sagen, das gehört für uns dazu, war eine gute Erfahrung.
Ja, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe oft gehört, es ist tatsächlich so, dass irgendwie die ersten 3 Wochen unglaublich produktiv waren. Also wenn du von der ersten Woche, in der man die Wohnung tapeziert, absiehst, ja. Aber und dann gab es die Phase, ne, wo dann auch draußen wenig Ablenkung ist, wo es sich dann immer weiter steigert und in dem Moment so nach 8 Wochen eben auch eher so die psychologischen Effekte eintreten, wie du gerade beschreibst, dann fehlt einem das Kollegenumfeld, der Austausch ist nicht mehr ganz so effektiv und am Ende ist der gesunde Mix, der jetzt bei den meisten dann irgendwie dabei geblieben ist.
Ja, wir haben noch eine Sache, die kann ich vielleicht noch teilen als Erfahrungswert, was wir in der Corona-Zeit, was wir vorher gemacht haben, ist, das war eine Initiative von Björn, dass wir Montagabend einen Trainer sozusagen vom Büro aus angestellt haben, einen Trainer, mit dem wir jeden Montagabend dann mit dem Team so ein CrossFit-Training gemacht haben. Das haben wir dann in der Corona-Zeit auf Zoom verlagert, haben wir beibehalten, aber dann in Zoom gemacht. Das hat gut funktioniert und weil das so gut funktioniert hat, haben wir sogar eine zweite Zeit, Donnerstagmorgen noch 7 bis 8 hinzugenommen, wo wir auch mit dem Trainer über Zoom das Training machen. Und wir sind jetzt wieder zurückgeswitcht für Montagabend auf Office und sozusagen dann von da aus das draus machen, während die Donnerstagmorgenzeit weiterhin in Zoom bleibt. Und das finde ich, also ich persönlich bin jede Woche dabei, beide Termine. Das ist für mich sehr bereichernd, weil ich einfach regelmäßig Sport mache und der Trainer auch ein echt guter Trainer ist. Und auch das ist ein Outcome aus der Corona-Zeit, dass wir halt dieses zweite Training mit hinzugefügt haben, gesehen haben, dass es halt per Zoom auch super gut funktioniert.
Ja. Also ich glaube tatsächlich, was sich da im Education-Bereich auch getan hat, ja, also Health, Fitness und das ganze Homeschooling-Thema, das hat ja nochmal alles in alle Richtungen beflügelt. Ja. Ich glaube, die richtigen Opportunities, die kommen jetzt erst noch so raus, ne? Wie die Leute eher so zum Alltag zurückkehren und aus den Learnings raus jetzt schauen, was da eigentlich möglich ist. Ich habe gehört, der große Schlager in Los Angeles wären jetzt Zoom-Birthday-Partys. Ja? Das wäre ein Monstergeschäft geworden, einfach viel mehr einladen kannst. Lass uns vielleicht nochmal ein bisschen tiefer da in deine Erfahrung als Unternehmer eintauchen. Kannst du noch ein bisschen ausholen? Du sagtest ja anfangs eben auch, wie es der Gründungssituation ist, auch um Flaconi gekommen ist. Wie würdest du denn den Zeitpunkt für dein Unternehmertum einschätzen? War das ein besonders günstig gewählter Zeitpunkt? Es gibt ja so Phasen, wo das dann eher wirtschaftsseitig nach oben geht oder nach unten geht. Und wie habt ihr diesbezüglich dann die Firma eigentlich gestartet? Eher gebootstrapped oder habt ihr gleich einen aggressiven Wachstumspfad eingeschlagen? Wie war das damals bei euch?
Tja, war das ein guter Zeitpunkt oder nicht? Kann ich dir nicht sagen. Also wir haben 2010 die Idee zu, Björn hatte die Idee zu Flaconi 2010. Und dann sind wir in 2010 auch losgelegt. Das hat bei uns tatsächlich super gut reingepasst, weil wir beide vor dem Wechsel in die sozusagen nächste Rolle innerhalb unserer alten Firmen standen. Da 2,5 Jahre Erfahrung vorher mitgenommen haben. Und das war, glaube ich, vom Zeitpunkt her noch ganz gut. Da war E-Commerce noch en vogue. Das hat sich leider irgendwann sozusagen aus einer Finanzierungssicht herausgestellt, dass E-Commerce nicht mehr so leicht zu finanzieren war. Das war so 2010, 2011, glaube ich, war es noch ganz, 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 ganz gut. Und dann ab 2012 wurde es zusehends schwieriger. Das hat sich wahrscheinlich heute ein bisschen verändert. Jetzt 2016, als wir mit Zenloop gestartet sind, beispielsweise, jetzt aus einer Marktsicht und aus einer Finanzierungssicht, das ist sozusagen das bessere Timing, weil Software jetzt gerade von PMVCs gerne finanziert wird. Und ja, beide Modelle sind mit externem Kapital finanziert. Ich glaube, E-Commerce ist relativ schwierig, ohne VC-Geld zu finanzieren. Geht auch, gibt genug Modelle, die es geschafft haben, aber tatsächlich, wenn man schnell wachsen will und in einem E-Commerce oder Retail-Marktumfeld sich befindet, wo man keine langen Zahlungsziele hat, dann hat man gar nicht so viele andere Möglichkeiten. Bei uns tatsächlich, wir müssen die Ware erst einkaufen, erst den Shop aufbauen, erst das Team einstellen und so weiter, bevor wir es dann verkaufen und dann irgendwann später das Geld kommt. Da lag immer ein negatives Working Capital. Das ist jetzt bei Software ist es besser tatsächlich, ist sehr geschäftsmodellabhängig.
Und kannst du was zu deiner Motivation sagen, jetzt den Schritt zum Unternehmertum zu machen, wenn ich zurückerinnerst? Ich meine, du warst an der HL, das ist natürlich auch ein prägt ja ähnlich wie WHU und andere, ja, jetzt sehr stark auf Unternehmertum. Aber jetzt aus dem Beratungsthema heraus ist das natürlich auch erstmal ein Schritt. Ja. Ein bisschen ins kalte Wasser. Was waren deine Beweggründe oder wie hat sich das angefühlt?
Also ich glaube sozusagen, irgendwann mit 16, 17 ist bei mir der Gedanke entstanden, dass ich gerne was machen will, was mein Tod übersteht. Da gibt es wahrscheinlich verschiedenste Möglichkeiten, das zu erreichen. Für mich habe ich gesehen, dass ich glaube, es ist ein Unternehmertum, dass man da am meisten schaffen kann. Das Zweite ist, wollte ich damals schon und will immer noch auch einen gewissen Impact auf der Welt haben. Auch da gibt es verschiedene Wege. Ich glaube, dass man sozusagen im Wirtschaftlichen tatsächlich auf das Leben von sehr vielen Menschen Einfluss nehmen kann. Dass das, was wir jetzt mit sozusagen Zenloop gerade machen, was ich hier so extrem spannend finde, ist, dass wir unseren Kunden helfen, ihre Kunden glücklicher zu machen. Das heißt, wenn einer von unseren Kunden 1 Million Kunden hat und wir schaffen es, irgendwas im Prozess mit dem gemeinsam sozusagen zu verbessern, dann hat das Effekt auf diese 1 Million Kunden und alle, die danach kommen. Das ist schon ein großer Hebel und das ist nur einer von vielen Kunden. Und das, glaube ich, da haben wir halt einfach einen echt großen Hebel drauf. Und sozusagen die, warum es dann damals sozusagen gepasst hat, ich hatte vorher aber auch keine Idee und hätte es auch, weiß ich gar nicht, ob ich das alleine gestartet hätte, ich weiß nicht, ob ich mir die Frage gestellt habe, sozusagen irgendwann hat Björn angerufen, hatte die Idee und ich wusste, dass Björn ein großartiger Mensch ist und dazu noch ein sehr fähiger und ganz schön hart arbeitender Mitgründer wäre und gedacht, okay, klar, das ist irgendwie ein No-Brainer, dass ich da jetzt mit reinsteige.
Jetzt hast du natürlich auch einiges an Erfahrung gesammelt. Wenn du jetzt ein bisschen zurückblickst auf dein 20-jähriges Ich, Was wünschtest du, was dir damals jemand gesagt hätte?
Wir bekommen häufiger die Frage, ob wir Flaconi zum Beispiel zu früh verkauft haben. Also ein Flaconi jetzt macht halt irgendwie, whatever, 300, 400 Millionen Umsatz dieses Jahr. Das ist schon ein ganzes Stück mehr, als das, was wir damals hatten. Und auch da sagen wir beide, also freuen wir uns erstens super, freuen wir uns, dass es so super läuft. Und das Zweite ist, wir wissen ja gar nicht, wie das gelaufen wäre, wenn wir noch dabei gewesen wären. Hätten wir überhaupt die Mittel gehabt, das dahin zu führen beispielsweise? Das Marktumfeld hätte sich drehen können. Und ehrlicherweise glauben wir natürlich, dass Sendup viel mehr Potenzial hat. Sozusagen, Flaconi ist schon auch beschränkt irgendwie auf Deutschland und den europäischen Raum. Das, was wir jetzt machen, hat keine Limitation im Sinne von Geografie, im Sinne von Industrien, in die wir gehen. Wir haben schon aus 15 verschiedenen Industrien Kunden, verschiedenste Unternehmensgrößen. Das hat viel mehr Wachstumspotenzial von dem her.
Paul, gibt es Zitate, nach denen du lebst, an die du häufig denkst?
Also dann, wenn es wehtut, bietet sich Wachstumsmöglichkeit. Ich glaube, das ist das, was wir bei uns im Team stark predigen. Dann, wenn man sozusagen die Komfortzone verlässt oder wenn man es merkt hat, scheiße, das ist jetzt irgendwie, fühlt sich nicht so gut an, dann ist häufig das Richtige zu tun. Ich glaube, das ist eins von den Punkten. Und das Zweite ist, dass wir glauben, dass man alles erreichen kann und dass wir der limitierende Faktor dafür sind, was man erreichen kann. Die Frage, ob man etwas erreicht oder nicht, hängt weniger von extern als von einem selber ab. Und das ist sozusagen intellektuell, aus meiner Sicht, ist das relativ einfach nachvollziehbar. Es ist gar nicht so einfach umzusetzen, dann die Barriere aus dem Kopf rauszukriegen. Aber so Vorbilder wie ein Elon Musk, der das irgendwie vormacht.
Einfach Gott sei Dank.
Die Dinge erreichen kann, wo man denkt, okay, ist nicht möglich, zum Mars zu fliegen. Aber wahrscheinlich werden wir es noch erleben, dass er zum Mars fliegt.
Ich möchte ganz gerne die Roadmap von ihm sehen für die nächsten 20 Jahre. Weißt du? Ja. Das ist wirklich beeindruckend. Hast du mal eine besonders blöde Idee oder einen schlechten Rat erhalten?
Dass ich weiter Berater bleiben sollte und das Parfüm muss man doch riechen können. Dass es gar keinen Sinn macht, Parfüm online zu kaufen. Ich glaube.
Auch gut. Ich glaube, die Zeiten ändern sich ja ein bisschen. Ne? Gab es einen Misserfolg, an den du zurückdenkst, der dann möglicherweise einen späteren Erfolg herbeigeführt hat oder aus dem du so viel Learnings rausgezogen hast?
Oh ja, ich kann mich erinnern, ich war bei uns damals für die Buchhaltung bei Flaconi verantwortlich und das hatte keine Ahnung davon und wir haben irgendwie Praktikanten dafür eingestellt, das zu machen und das ist halt so krass nach hinten losgegangen, dass wir irgendwann eine Finanzierungsrunde nicht bekommen haben, weil die Zahlen einfach nicht da waren, nicht richtig waren und das hat 2 Jahre lang Aufräumen gebraucht danach, bis es dann tatsächlich irgendwann sehr gut war. Da waren wir die ersten ProSieben Konglomerat, die irgendwie einen Jahresabschluss abgegeben haben, 14 Tage nach Ablauf des Jahres. Ja, irgendwie waren wir sehr schnell in guter Qualität, aber das war ein relativ schmerzhafter Weg, da ehrlicherweise. Also da legen wir jetzt auch größeren Wert drauf, dass das gut funktioniert.
Du hast das SAP. Ja,
alles bei so da reicht auch ein Excel und irgendwie einfach dranbleiben und wenn Rechnungen kommen, dass man sie zumindest irgendwo vermerkt und nicht in einen Schuhkarton packt und dann hofft, dass sie verschwinden.
Gibt es Gewohnheiten oder Überzeugungen, die du dir in den letzten 5 Jahren erst neu angeeignet hast, die dein Leben damit auch signifikant verändert haben?
Ja, ich glaube, Learning der letzten paar Jahre war, dass wir halt viel schneller vom Fleck kommen. Sagen, wenn ich mich jetzt so als Gründer beispielsweise nicht zum Bottleneck mache und glaube, dass ich irgendwie alles am besten kann und auch alles können muss. Und die Zielsetzung für mich eher ist, Leute einzustellen, die in ihrem Bereich viel besser sind, als ich das bin. Und mir dafür Freiräume schaffe, über Dinge nachzudenken, in denen ich dann tatsächlich gut bin. Zu gucken, was sind die richtigen Märkte beispielsweise und was sind die richtigen Produktentwicklungen, die wir machen müssen. Und darauf vertrauen, dass mein Team das besser kann, als ich das kann. Also sich selbst überflüssig machen, das ist das Ziel.
Und das gelingt dir auch so? Also würdest du es einschätzen? Es ist ja immer so, ne? Also wenn man so früh dran ist, dass man da jetzt loslassen kann, ist ja schwierig.
Also es ist ja auch kein statisches Umfeld. Also das Wachstum bedingt ja, dass es sich dynamisch verändert und dementsprechend Dinge, selbst wenn man jetzt das super Setup hat, heißt das irgendwie, das ist übermorgen nicht mehr das Richtige. Also muss man da wieder nachlegen.
Wie sieht das aus, wenn du mal richtig Stress hast von der Seite, wenn dir irgendwie alles zu viel wird? Wie gehst du damit um?
Ja, weiß ich nicht. Ich arbeite wahrscheinlich dann einfach mehr. Ich habe kein starkes Stressempfinden, glaube ich. Oder zumindest nicht, also habe ich natürlich auch, aber nicht so. Ich habe selten das Gefühl, dass es mir über den Kopf wächst. Und jetzt mal konkret mal zum Beispiel in die Corona-Zeit gedacht, wo wir irgendwie nicht wussten, in welche Richtung es geht. Wir waren gerade in der Finanzierungsrunde, was irgendwie denkbar schlechtes Timing ist, während der größten Wirtschaftskrise irgendwie in den letzten 100 Jahren eine Finanzierungsrunde zu machen, haben wir im Prinzip uns hingesetzt und dann tatsächlich mit dem Team gesprochen und versucht zu gucken, was können wir an Aufgaben im Leadership-Team verteilen, was sind die Sachen, die für uns am wichtigsten sind. Und auch da wieder für mich mit meinen Mitgründern sprechen, mit dem Björn über Themen sprechen, einer der wichtigsten Faktoren, um Dinge loszuwerden. Das ist ein interessanter Aspekt, selbst bei den IO-Foren zu sagen, nur wenn man Dinge mal ausgesprochen hat, dann ist zum Teil ist das Thema dann schon fast gelöst, weil man es kommuniziert hat. Und dann kommen die Lösungen irgendwie.
Zu dir persönlich, was würdest du als besonders interessante oder manchmal auch absurde Eigenheiten von dir bezeichnen, auf die du ungern verzichten möchtest?
Oh, absurde Eigenheiten. Ich laufe ehrlicherweise echt gerne barfuß im Büro rum. Ich weiß nicht, ob das Team gerne darauf verzichten würde.
Ich werde die Kommentarfunktion im Podcast abschalten.
Ja, genau.
Vielleicht noch zu deiner IO-Erfahrung oder wenn du so an die, vielleicht jetzt nicht die letzten 3 Monate denkst, da war das persönliche Zusammenkommen ja doch ein bisschen limitiert, ja, aber wenn du so über die Mitglieder denkst, wen würdest du denn ganz gerne mal kennenlernen? Welche Art von Mitglied oder mit welchem Hintergrund oder welchen Interessen? Was findest du da spannend?
Das Schöne an IO ist ja, dass man jeden, den man gerne kennenlernen will, einfach kennenlernen kann. Von dem her, und das heißt jetzt nicht, dass alle, die ich nicht kenne, dass ich die nicht gerne kennenlernen will. Der Schluss wäre falsch. Bin extrem happy mit meinem Forum. Das sind großartige Jungs und freue mich, wenn die Events mal wieder losgehen, um auch die ganzen neuen Mitglieder kennenzulernen, die dazugestoßen sind in den letzten Monaten, Jahren.
Ja, also inzwischen sind es auch viele großartige Mädels und wir geben ja weiter Gas, dass es auch weiter zunimmt. Noch hast du irgendwie ein Event, was dir so im Hinterkopf schwebt, was gerade Berlin vielleicht noch gar nicht gemacht hat, wo du sagst, Paul, da bin ich 100% dabei?
Also es war vor ein paar Wochen dieses Schlaftraining-Event. Das fand ich super spannend und leider war ich zu spät. Und vielleicht gibt es eine IO-Sportgruppe, okay, die mit dem Trainer dann entweder per Zoom oder live Sport anbietet.
Dann gucken wir mal, ob das Event Chair das so organisiert bekommt. Lieber Paul, wir sind jetzt eigentlich schon deutlich über die Zeit hinausgeschossen. Ich fand es grandios, diese Insights 1:1 von dir zu hören, dich viel besser kennenzulernen und natürlich eben auch unseren Hörern, unseren Mitgliedern hier die Möglichkeit zu geben, ein bisschen Einblicke in deinen Werdegang zu haben. Super spannend. Tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist gerade im Urlaub. Das sage ich jetzt mal im Nebensatz hier. Du entschuldest da mit deiner Freundin auch ein fantastisches Dinner. Viel Vergnügen dabei. Und wir sehen uns. Danke dir.
Vielen Dank, Miro.